Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien. Heute zu Gast ist Patricia Stanek. Patricia Stanek ist Profilerin, Kriminologin, Coach, Unternehmensberaterin, Autorin und Keynote-Speakerin. Ein echter Profi, wenn es darum geht, das menschliche Verhalten zu analysieren. Heute geht es vorwiegend um das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Am Schluss reden wir auch noch über Cybermobbing und Cybercrime. Herzlich willkommen, Patricia Stanek, heute beim Podcast.
Hallo, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Wir reden heute über Mobbing.
Du willst lernen, wie es geht, oder wie?
Nein, eigentlich wollen wir Betroffenen zeigen, was ist Mobbing, weil oft wird der Begriff auch ein bisschen inflationär verwendet, aus meiner Sicht leider, für die wirklich Betroffenen. Was ist Mobbing? Was kann ich, wenn ich betroffen bin, tun? Wieso kommt es eigentlich dazu? Ist das so ein strukturelles Problem oder hängt es an mir? All das freue ich mich, mit dir beleuchten zu können heute.
Wunderbar, du hast vollkommen recht. Der Begriff wird inflationär benutzt. Ein kleiner Konflikt oder ein Anecken bei jemandem ruft oft schon hervor, ich werde gemobbt. Aber es gibt ja auch eine Definition für Mobbing. Mobbing ist permanentes Schikanieren einer Person über einen längeren Zeitraum. Jetzt muss man den längeren Zeitraum definieren, aber das ist sicher nicht ein oder zweimal. Ne?
Ja, ich habe irgendwo gelesen, so rund 4 Wochen kann man so als Richtschnur nehmen. Wahrscheinlich wird es darauf ankommen, ja. Wie es generell läuft.
Es ist auch die Frage, was definiere ich jetzt als Mobbing? Ne? Weil manchmal wird Mobbing ausgesprochen und das hat mit Mobbing so quasi überhaupt nichts zu tun.
Kannst du ein Beispiel nennen von Mobbing?
Ja, also ein Beispiel jetzt vorab, dass mir vor kurzem jemand gesagt hat, ich werde von meinem Chef gemobbt. Ja? Und ich habe mir das dann angeschaut, also wir hatten dann auch ein Gespräch zu dritt und im Prinzip wurde der von seinem Chef nicht gemobbt. Der Chef hat versucht, ihm Feedback zu geben, das er nicht nehmen wollte. Ja? Und das hat mit Mobbing nichts zu tun, denn ich habe als Vorgesetzter das Recht, meinem Mitarbeiter Feedback zu geben, wenn ich das in entsprechender Form tue. Das gehört zum Job dazu. Nur der Mitarbeiter, der war absolut nicht feedbackfähig und hat Feedback als Mobbing gesehen und wirklich geschrien, ich werde gemobbt. Und der Chef gesagt hat, bitte mach uns das noch einmal, weil das ist vollkommen falsch, was wir gemacht haben. Ja? Das hat mit Mobbing nichts zu tun. Mobbing fühlt sich definitiv nicht gut an. Mobbing ist, wenn etwas oder jemand eine Aggression gegen mich richtet oder Spielchen mit mir spielt, die mir echt nicht gut tun. Ja? Und es gibt Mobbingformen, wo es für die Leute wirklich schlecht ausschaut, wo die gemobbten Personen, nämlich die Opfer, das Unternehmen verlassen müssen oder von selber verlassen. Es gibt auch Fälle, wo sich Menschen das Leben nehmen wollen. Und es ihnen gelingt. Es gibt Fälle, wo Menschen sich das Leben nehmen wollen und es ihnen dann Gott sei Dank nicht gelingt und ihnen auf Dauer geholfen werden kann. Aber Mobbing hat wirklich etwas mit andauernder Schikane zu tun. Aber das muss jetzt nicht der verbale Angriff sein, sondern es kann auch Ausgrenzung sein. Jemanden auszugrenzen über einen langen Zeitraum ist auch eine Form von Mobbing.
Oder Informationen zurückhalten.
Genau.
Also wichtige Informationen vielleicht.
Genau, also da gibt es ganz, ganz viele Spiele und das beginnt oft ganz harmlos, wo du dir denkst, naja, das ist halt nur so passiert. Wenn in der Abteilung 6 Leute sind und einer bringt 5 Faschingskrapfen oder 5 Stück Kuchen mit für 6 Leute und gerade für den einen, der da neu ist und der nicht beim Team oder bei einer Person nicht willkommen ist, für den gibt es halt jetzt keinen Faschingskrapfen, ne? Oder keinen Kuchen und dann sagt man, ja, sorry, ist aber heute passiert, sie sind ja noch nicht so lange da, ne? Also damit müssen sie jetzt einmal zurechtkommen. Und wenn man sieht, also wenn der Mobber zum Beispiel bemerkt, dass das beim anderen funktioniert, dass der andere sich nicht zur Wehr setzt, dann ist das tatsächlich oft ein Startschuss für Mobbing. Das heißt, man kann Mobbing durchaus abfangen, aber es ist ja oft so, dass sich Mobber nicht nur Leute suchen, die sie mobben, die ein gutes Selbstbewusstsein oder Selbstwert haben, auch das passiert, sondern sie suchen sich eher Menschen, die sie für Opfer halten oder die sie leicht in eine Opferrolle bringen können.
Um sich selbst zu erhöhen oder was ist die Motivation dahinter?
Ja, natürlich. In dem Moment, wo ich jemanden mobbe, wo ich gegen jemanden solche Mobbinghandlungen setze, A, bin ich ein Aggressor und B, erhöhe ich mich über jemanden, indem ich sage, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Du musst einfach aus der Abteilung oder aus dem System oder wie auch immer weg. Man muss ja genau schauen, hat man es jetzt mit einem Spinner zu tun, der da Leute segiert oder ist es einfach ein einfaches, klingt jetzt so komisch oder ist es einfach nur ein Mobbingprozess. Denn manchmal kannst du einem richtigen Spinner, sagen wir mal, einen richtigen Psycho aufsetzen, der dir das Leben echt zur Hölle macht. Ja.
Viele der Betroffenen, das oft so still ist, können das gar nicht artikulieren am Anfang. Haben zwar Bauchgefühl, aber denken sie, ja, vielleicht bietet mir was ein.
Ja, entweder sie denken sich, vielleicht bilde ich mir was ein, oder sie glauben, es hat was mit ihnen zu tun. Manchmal kann es auch natürlich mit einer Handlung oder einem Verhalten von mir zu tun haben, dass das herausfordert, ja, aber es rechtfertigt es nicht. Es kann durchaus sein, dass ich ein Verhalten im Arbeitsbereich an den Tag lege, wo sich der andere denkt, sorry, mit deinem Verhalten, du gehörst gemobbt. Ja. So sehe ich das nicht. Da gehört dann einmal ein Feedback oder eine Kritik, oder da gehört ganz klar und deutlich darüber gesprochen, aber es gehört definitiv nicht gemobbt. Aber das ist oft so der Fall, dass die Anlässe gering sind, aber dann sich wirklich ein dynamischer Prozess entwickelt, der dann andere auch einbezieht. Weil manchmal ist es so, dass nur einer mit dem Mobbing beginnt, aber dass andere dann wirklich da auf diesen Zug aufspringen und plötzlich mitmachen. Und ich habe in einer Firma gehabt, da hat mich der Auftraggeber hingeholt, hat gesagt, Frau Staniek, bitte schauen Sie in mein Team hinein. In kurzer Zeit, also es waren es jetzt 4, 5 Jahre, ich weiß es nicht mehr, ist eine Position, die ist 8-mal neu besetzt worden. Und immer wieder habe ich die Position, also den Menschen an dieser Position gekündigt, weil mein Team gegen diese Menschen, die das besetzt haben, waren. Dann habe ich mir das System angeschaut, bei mir hat es schon leicht klingelt auf die Ansage hin, ne? Weil Systeme erhalten sich ja selber, nicht? Auch Mobbing-Systeme, dass ein Platz da so der Repräsentant dafür ist und immer wieder gemobbt wird. Habe mir das genauer angesehen. Sah, wir haben hier eine Person drin, die so quasi zum Omega gemacht war. Das war der Böse, die Person, die gemobbt wurde. Und alle anderen haben den Platz bereits verlassen, sind von selber gegangen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Und da ist ein Muster drin. Und dieses Muster musst du dir anschauen. Das ist immer wieder dieselbe Position, die hier nachbesetzt werden muss. Die gehen immer wieder auf denselben los. Wenn ich so ein Omega, nenne ich das, eine Omega-Person drin sitzen habe, kann es durchaus sein, dass diese Omega-Person das Problem der ganzen Abteilung spiegelt. Das heißt, die Abteilung jetzt, die mobbt jetzt nicht des Mobbens willen, weil sie die Person nicht mag, sondern die mobbt, weil der für ein Problem innerhalb der Abteilung steht. Und auch genauso war es in dem Fall. Denn die ganze Abteilung hatte ein riesengroßes Problem seit Jahren mit meinem Auftraggeber. Und sie konnten mit dem nicht reden. Und der hat sich nur gewundert, dass da schon wieder der Nächste an dieser Position sitzt. Und sie haben immer wieder Versuche unternommen, mit dem zu reden. Der war aber ein bisschen narzisstisch, ließ aber nicht mit sich reden, weil nicht kritikfähig, nicht feedbackfähig und hielt sich ohnehin für den Besten, ist halt zu mir gekommen und machen sie was mit denen da, ja, weil da stimmt irgendwas nicht, dass er einen Teil daran haben könnte, auf die Idee kam er gar nicht so. Und jetzt hatte ich dann die besondere Aufgabe, zu ihm hinzugehen und sagen, Sie haben das Mobbing in die Wege geleitet. Und Frau Staniek, wieso? Wie können Sie sagen, dass ich das Mobbing in die Wege leite? Sagen wir so, Sie haben es unterstützt, weil Sie haben es nicht unterbrochen. Die kamen zu Ihnen und haben gesagt, der muss weg. Sie haben nicht nachgefragt, warum muss der weg und was passt da nicht, und haben sich die Sache genau angeschaut. Sie haben ihn einfach weggegeben, was alle anderen gesagt haben. Und Sie dieser Gruppe gegenüber schon damals ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie die enorm ausbeuten. Und deshalb haben Sie denen immer irgendetwas gegeben. Und dieses Geben war jedes Mal, jemanden aus dem System zu entfernen, der einem nicht gepasst hat. Und so, mein Lieber, und jetzt hören Sie mir mal genau zu, denn das Thema, das wir haben, sind nämlich Sie. Ja? Weil die Gruppe mit Ihnen ein Thema hat und Sie nicht bereit waren, mit der Gruppe über das Thema zu sprechen, haben die sich einen Omega gesucht, den sie rausmobben. Der steht für das Problem, das vorhanden ist. Ja? Am Anfang wollte er mir nicht glauben, beziehungsweise hat Angst gehabt, dass er jetzt Feedback bekommt und dass er Kritik bekommt. Damit musst du aber leben. Es ist eine der Qualitäten als Führungskraft, die du haben musst, dass du Feedback aushältst. Aber wir haben halt viele Narzissten in der Führung und deshalb ist es ja so schwierig, weil die sowas nicht haben wollen. Und der hat sich dem aber dann wirklich, also gestellt und hat sich mit der Situation auseinandergesetzt, aber sich immer wieder versichern, dass ich bei dem ganzen Prozess eh an seiner Seite sitze. Und so war dem dann auch, also wir haben mit Gruppe mehrere Teamcoachings mit ihm gehabt, Einzelcoaching auch mit ihm. Es wurde neu strukturiert innerhalb der Abteilung, es wurden die Aufgaben neu verteilt, es wurde eine ganz andere Basis geschaffen, eine neue Vertrauensbasis. Und der Mobbingprozess, den gab es einfach nicht mehr. Ja? Also wenn in einer Firma Mobbing entsteht, heißt das jetzt nicht, dass der Herr Huber mit dem Herrn Meier ein Problem ausschließlich hat, sondern dass der Herr Meier für ein Problem stehen könnte, das eine ganze Gruppe zum Beispiel hat oder eine Organisation. Und auf den wird das halt projiziert. Soll nicht sein, ist aber oft so. Also das heißt, man kommt da, wenn man sich das anschaut, in ganz andere Tiefen hinein, als man auf den ersten Blick oberflächlich wahrnimmt. Man sieht nur den Herrn Huber und den Herrn Meier, aber dass da ein ganzes Geflecht an Problemstellungen drinnen ist, sieht man oft nicht. Und es nützt auch nichts, den Herrn Huber und den Herrn Meier hier rauszunehmen aus dem System. Wenn sich das System nicht verändert, wird irgendwo wieder Huber und der Meier entstehen. Ja?
Ist oft so, ja. Ist es eigentlich so, wenn sich eine Gruppe dann bildet, dass einer noch immer der Chef der Gruppe ist, der Chefmobber? Oder entwickelt sich das dann, dass dann sicher ein paar Mitläufer auch drinnen? Oder wie ist das gruppendynamisch?
Sehr oft Mitläufer dabei. Es gibt immer einen oder meistens einen, der den Lead jetzt hat, sagen wir jetzt mal so, ja. Und manchmal ist es eine Führungskraft sogar, also auch das kommt vor, dass Führungskräfte den Mobbing-Lead haben und die Mitarbeiter auf den Zug aufspringen, weil die Führungskraft jetzt zum Beispiel keine Handhabe hat, wenn der pragmatisiert ist. Gibt es in manchen Systemen doch auch noch den einen oder anderen Pragmatisierten, dass die Führungskraft das auslöst oder eben ein Mitarbeiter auslöst. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht und die Erfahrung war für mich eine sehr wesentliche. Ich habe Unternehmen analysiert, wo es kaum Mobbingfälle gibt, und ich habe Unternehmen analysiert, wo es viele Mobbingfälle gibt. Dort, wo die Führungsspitze, sprich jetzt Vorstand oder CEOs oder wer auch immer, die ganz oben sitzen, gesagt haben, in unserem Unternehmen gibt es kein Mobbing, sowas gibt es bei uns nicht, da fahren wir rigoros durch. Ja? Unsere Leitsätze sind Kooperation, dort gab es auch kaum was. Denn wenn wirklich Konsequenzen drohen, wenn so etwas Auswirkungen hat, ernsthafte Auswirkungen, dann überlegen sich die Leute. Wenn die Führung sagt, bei uns gibt es sowas nicht, ja? Na, dann gibt es das aber auch nicht. Und ich bin einmal in eine Firma eingeladen worden, um dort ja Arbeit zu leisten, um ein Teamcoaching und ein Teamprofiling zu machen und bin auf Mobbing draufgekommen. Ja? Bin zum Vorstand gegangen und habe gesagt, wir haben ein anderes Problem. Sie haben hier Mobbing in verschiedensten Abteilungen. Und er schaute mich damals an, schon fast 18 Jahre, würde ich sagen, ist das ungefähr her, schaute mich damals an und sagte, Frau Staniek, Sie können bei uns alles machen, aber Sie lassen von den Mobbingfällen Ihre Finger, denn das ist schon so gewollt, das erspart uns Abfertigungen. Das war der Moment, wo ich damals den Auftrag niedergelegt habe und erhobenen Hauptes das Unternehmen verlassen habe. Konnte ja auch nicht beweisen, aber dort ist es nach wie vor immer noch so, dass es dort viel Mobbing gibt.
Natürlich mancherorts auch gewünscht. Was würdest du Betroffenen raten? Nicht jeder kann auch die Firma wechseln machen, sind vielleicht auch schon älter oder pragmatisiert oder wollen nicht.
Ich würde mir auf jeden Fall mal Hilfe suchen. A, sprich, wenn du in einem Mobbingfall verwickelt bist oder das Opfer bist, sprich als erstes mal mit Freunden oder Familie drüber. Mach auch ein Reflexionsgespräch, lass dir auch ein bisschen Feedback geben. Ja. Es ist nicht so, dass du als Opfer unbedingt einen Anteil haben musst, aber möglicherweise hast du auch einen Anteil daran. Um auch mal zu schauen, was kann ich denn tun? Gibt es irgendwas, was ich mache, dass das herausfordert? Das heißt nicht, dass das Mobbing gerechtfertigt ist. Ja. Aber ich kann einen Anteil daran haben und das muss ich mir auch anschauen. Wenn wirklich Mobbing öfters eintritt oder wenn es wirklich ein Prozess wird, ist es wichtig, das Mobbing zu dokumentieren. Weil ich brauche letztendlich, wenn es zu etwas kommt, brauche ich Beweise dafür. Das heißt, ich muss, wenn ich dann vor der Personalvertretung oder vielleicht vor einem Gericht stehe, sagen, 27. Oktober um 15 Uhr ist Folgendes passiert und diese und jene Zeugen waren dabei. Ich kann es mir dann in solchen Situationen nicht leisten, zu sagen, ich weiß nicht genau, wie das war. Ich muss das echt dokumentieren können. Da gehört wirklich rein der Ort, das Datum, wer war dabei und was war der konkrete Vorfall. Wichtig eben mit Familie, mit Freunden darüber zu reden, aber auch im Unternehmen zu schauen, kann ich mit meinem Vorgesetzten drüber reden? Ja, wenn der Vorgesetzte der Mobber ist, ist ein Problem, ja. Aber wen gibt es da, an den ich mich vertrauensvoll wenden kann? Gibt es eine HR-Abteilung, die mir da den Rücken stärken würde? Oder gibt es die Personalvertretung, der ich jetzt hier vertraue, die etwas für mich tut? Und auf jeden Fall, es gibt auch Mobbing-Beratungen, die kostenfrei sind, sich das aus dem Netz zu suchen und sich da wirklich beraten zu lassen.
Welche Auswirkungen hat Mobbing aufs Opfer aus deiner Sicht?
Es hat sehr, sehr viele Auswirkungen. Also das geht nicht nur um psychische Auswirkungen, sondern auch um physische Auswirkungen. Ja, also die Menschen beginnen da darunter zu leiden. Ihre Gedanken kreisen nur mehr um das Negative im Unternehmen. Das nehmen sie natürlich auch ins Privatleben mit. Und es kann in letzter Konsequenz natürlich auch zu körperlichen Schwierigkeiten führen, wie Schlaflosigkeit zum Beispiel oder Magenprobleme. Also da geht dann manchmal schon heftig etwas ab. Aber was wichtig ist für Mobbingopfer, ja, ich sage immer, stell dir vor, es ist ein Krieg und es geht keiner hin. Das heißt, ich bin nicht dafür, Kriegsschauplätze zu eröffnen, aber ich bin dafür, für sich selber an die eigene Verteidigungslinie zu treten. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen bin oder in einem Feld bin, wo ich Mobbing nur erahne, zu schauen, was kann ich tun, damit ich fit werde, damit ich A, meinen Selbstwert aufbauen kann, dass ich inneren Status habe, dass ich gutes Selbstbewusstsein habe, also dass ich einen inneren, stabilen Status kriege für mich, einen äußeren, stabilen Status habe, dass ich äußerlich als Statusperson auch wahrgenommen werde, dass man das eben mit mir nicht machen kann. Da muss ich an meiner Rhetorik vielleicht arbeiten, vielleicht muss ich auch an meiner Körpersprache arbeiten, vielleicht muss ich an meinem ganzen Auftritt arbeiten, damit mir so etwas nicht passiert oder beziehungsweise, dass ich dann an die Verteidigungslinie treten kann, mir eine gescheite Strategie und eine gescheite Taktik überlege, wie ich das denn aushebeln kann. Mache ich nichts, ja? Bleibe mit meinem Selbstwert unten, entwickle mich rhetorisch nicht, lerne nicht, Konflikte anzusprechen oder lerne nicht, auf diesen, sage ich jetzt mal, Tatort kurz mal hinzugehen und da das auszudiskutieren, dann bleibe ich immer Fischfutter. Das heißt, je mehr ich mich entwickle, meine Persönlichkeit entwickle, umso weniger wird es mir passieren. Schließt es nicht aus, aber umso weniger.
Und hilft man dann auch wahrscheinlich, von der Opfer- in die Betroffenenrolle zu gehen?
So ist es. Als Opfer bist du nicht in der Handlungsfähigkeit. Und das Erste, was ich mache, wenn Mobbingopfer zu mir kommen, ist, sie aus der Unmacht herauszuholen, sie an die Verteidigungslinie zu stellen und sage, so, das machen wir jetzt. So schaut es aus, die und die Person haben sie da um sich, der verhält sich so oder so. Mit dieser Strategie schaffen sie das oder das und dann lerne ich der Person das im Einzelsetting, wie sie sich verhält. Und wenn die dann den ersten Erfolg hat und sagt, Frau Staniek, der hat halt im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und war weg, dann sind wir alle glücklich, ja? Weil die Menschen müssen lernen, sich zu positionieren, aber sich auch im Ernstfall selbst zu verteidigen. Keiner hat gerne irgendwelche Kriege im Unternehmen, keiner hat gern Mobbing, keiner lässt sich gern von Narzissten oder sonst irgendwelchen Typen segieren. Aber Wehrhaftigkeit müssen wir selber lernen. Das ist ein Entwicklungsfeld, gerade bei Frauen.
Jetzt ist natürlich Führung bei Mobbing unter Kollegen sicher ein Thema. Was würde man von einer Führungskraft erwarten in so einer Situation?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Führungskraft für solche Fälle Verantwortung hat, aber sie nicht diese Verantwortung nicht immer übernimmt. Eine der großen Qualitäten, die eine Führungskraft haben sollte, ist, dass sie ein gewisses Maß an Empathiefähigkeit hat. Das bedeutet auch zu verstehen, was in meinem Mobbingopfer jetzt vorgeht. Ja? Ich weiß, wir reden jetzt von Illusionen. Ja? Nicht alle Führungskräfte haben ein gutes Maß an Empathiefähigkeit. Das ist leider definitiv so. Andererseits auch eine Entscheidungsfähigkeit beziehungsweise auch eine Beurteilungsfähigkeit. Auf jeden Fall darf ich nicht drüber schauen. Was ich als Führungskraft machen muss, wenn jemand zu mir kommt als Führungskraft, ich war ja selber Führungskraft und sagte, ich wurde gemobbt, dann war das Erste, was ich gesagt habe, dann holen Sie mir den gleich mal her, der Sie mobbt. Ja, dann reden wir gleich zu dritt drüber. Ja? Das heißt, ich habe nie mit einer Person alleine gesprochen, wenn es irgendwo einen Konflikt gab. Ein Mitarbeiter konnte zu mir kommen und hat gesagt, Frau Staniek, ich habe ein Problem mit dem Herrn Huber. Sage ich, gut, dann holen Sie den Herrn Huber und wenn Sie mit dem Herrn Huber bei mir sitzen, dann besprechen wir das Problem gemeinsam. Ja? Das ist ein wichtiger Vorgang. Was dann viele Führungskräfte nämlich machen, ist, dass sie sich nur den einen holen und dann den anderen holen und bei dem einen über den anderen reden und das oftmals nicht gut und nicht hilfreich. Ja? Also das ist wichtig, dass wenn ich mich beschweren gehe, ja, oder mein Leiden darstellen gehe, dass mir auch klar sein muss oder dass ich das sogar verlange und sage, bitte Führungskraft, ich hätte gern ein Gespräch mit dem Herrn Huber, weil ich habe das Gefühl, dass der Herr Huber mit mir ein Problem entwickelt. Reden Sie mit mir gemeinsam mit dem Herrn Huber drüber. Ja? Das würde ich sinnvoll halten, aber bloß niemanden allein hinter mir reden lassen oder über mein Thema reden lassen. Das macht mich klein. Das heißt, wenn solche Fälle sind, darf ich mich nicht klein machen, sondern immer sagen, da schau her, ich gehe jetzt und ich unternehme etwas.
Ja, es gibt ja drei Kategorien, entweder Kollegen mit Kollegen, Führungskraft mobbt Mitarbeiter, ja. Und was heutzutage auch gibt, ist, die Führungskraft wird von den Mitarbeitern gemobbt. Kennst du solche Sachen aus der Praxis?
Ja, sowas kenne ich aus der Praxis. Spannend war es, dass das meistens sind das Führungskräfte gewesen im mittleren Management und die oben drüber haben nichts getan. Ne? Und tatsächlich dann, sage ich mal, der großen Ansammlung der Kammers, nämlich die große Menge von Menschen, also einen Schwarm gebildet haben und so quasi die Führungskraft hinausgetragen haben. Wenn ich der Unternehmer eines Unternehmens bin, wird es ihnen nicht gelingen. Nicht? Aber wenn ich ein Abteilungsleiter bin und es kommt von allen Ecken und von Enden her, kann das durchaus gelingen, dass es Mitarbeiter schaffen, eine Führungskraft rauszutragen, ja, oder rauszuwerfen.
Ich glaube, aufgrund der Führungsstile, anders als früher mit autoritären Führungsstilen.
Hat sie keiner drauf. Hat ja auch einen Vorteil. Ja, Manche Dinge haben einen absoluten Vorteil, nicht? Weil ich bin noch mit solchen Führungskräften so quasi aufgewachsen, dort, wo ich eben in der Führungsposition war, bevor ich mich 1998, glaube ich, oder 99 selbstständig gemacht habe, waren eben Führungskräfte, die eher heroisch waren. Ne? Wir sind mit den Ferngläsern irgendwo auf den Bergen gestanden und haben gesagt, Pferd 279 ist umgefallen, müssen wir austauschen. Ja? Aber die hätten nicht gefragt, wie heißt das Pferd oder reden wir mal mit dem, sondern na, umgefallen, austauschen. Aber die waren in der Krise wieder sehr klar. Das waren durchaus Menschen, die wenn eine kritische Situation war, sehr klar sind. Aber das fehlt vielen Führungskräften heute. Denn wenn du heute Führungskräfte befragst, was ich ja immer wieder mache, und sage, okay, sie sind Führungskraft, was sind ihre zwei Hauptaufgaben? Oder was ist ihre Aufgabe? Nur so gefragt. Dann erzählen mir die meisten Managementaufgaben. Er erzählt mir, was er managt, was er organisiert. Ja? Und irgendwann kommt dann vielleicht ein Mitarbeitergespräch führen. Hier, das würde jetzt unter Leadership fallen. Das schaut aber bei Ihnen eher mager aus. Ja?
Er ist die HR-Abteilung auch schon. Ja,
genau. Auch die HR-Abteilung. Das geht nicht. Denn Führung ist auf der einen Seite Management und auf der anderen Seite die Menschenarbeit, Leadership. Und würden viele Führungskräfte ihre Leadership-Verpflichtung, die sie da haben, wahrnehmen, hätten wir weniger Mobbingfälle im Unternehmen.
Ist für die Mobbing am Arbeitsplatz auch kombiniert mit Cybermobbing oder steht das meistens für sich allein?
Cybermobbing kommt gegebenenfalls auch davor, dass Dinge eben über die Cybermedien dann verteilt werden. Das, zum Beispiel bei Lehrlingen hatten wir das mal, dass ein Lehrling sich umgezogen hatte. Der hatte nicht die attraktivste Unterhose an, wurde von anderen Lehrlingen gefilmt und fand sich damit natürlich im Netz wieder. Aber grundsätzlich ist Cybermobbing schon etwas, was meistens für sich alleine steht. Und Cybermobbing wird auch immer und immer mehr. Und zwar so viel mehr, dass wir bei uns im Unternehmen einen Spezialisten haben, der sich mit diesen Themen also definitiv auseinandersetzt und hier auch rigoros etwas dagegen unternehmen kann. Ja, das ist eine enorme Belastung, wenn Menschen über Cybermobbing hier fertig gemacht werden. Das beginnt im kleinen Stil. Reden wir jetzt nicht einmal nur über Cybermobbing, sondern einfach über Belästigung in WhatsApp oder Belästigung in Facebook oder Instagram. Das wird auch oft von Kollegen gemacht. Man vermutet, dass das dann irgendwelche Facebook oder WhatsApp oder sonstige Kontakte sind. Aber oft stehen da Kollegen dahinter, die das einfach machen, um die andere Person eben fertig zu machen. Und wir haben ja nicht nur eine große Gefahr allgemein mit Cybercrime und mit Hacking, sondern wirklich große Gefahr ist auch die Pädophilie, die sich im Cyberbereich abspielt. Und somit sind nicht nur mehr die Eltern von Cybercrime betroffen, sondern die Kinder. Wir haben zum Beispiel einige Fälle, wo Eltern zu uns gekommen sind, haben gesagt, Hilfe, unsere Kinder sind auf einer russischen pädophilen Seite. Foto aus Facebook herausgenommen, das Foto wurde nachbearbeitet, die Kinder sind geschminkt, ja, plötzlich da auf solchen Seiten zu sehen. Und es ist ganz, ganz schlimm. Kinder gehören nicht ins Netz. Kinder gehören definitiv nicht in Facebook, Instagram oder sonst irgendwo hin. Und man muss sich auch als Elternteil, weil das zum Bereich Cybercrime natürlich ein großer Teil von Cybercrime dazugehört, dass ich überhaupt weiß, was sind denn die Zeichen. Ja? Die Pädophilen haben im Netz Zeichen, die sie in die Kommentare hineinmachen, so wie eine Aubergine zum Beispiel. Wenn der andere Pädophile sieht, da ist eine Aubergine drinnen statt einem Smiley, weiß er, dass hier ein Dialog schon fortgeschritten ist oder dass dieses Kind mit ihm schreibt. Und als Eltern hat man eben die Verpflichtung, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, zu schauen, wie kann ich mein Kind de facto davor schützen und was ist das, wo ich mein Kind schon im Vorfeld schützen kann. A, indem ich mir meine Kinder nicht ins Netz stelle. B, indem ich mir Informationen hole, wo und wie ich das Kind im Netz schützen kann. Weil ich werde das Kind vom Netz nicht heraushalten können, denn fast alle Kinder sind irgendwo im Netz. Ich muss aber wissen, was mein Kind da tut. Ich muss es einsehen können und ich muss mein Kind aufklären, wenn das oder das passiert. Passiert, informierst du mich auf jeden Fall sofort.
Wo finden Eltern da mehr Informationen zu dem Thema, um Kinder mehr zu schützen oder wie es vorgehen sollten?
Ja, also ich nehme an, dass viele deiner Zuhörer oder Zuhörerinnen auch in Facebook oder LinkedIn sind. Es gibt einen Kollegen von mir, Top-Kollege, Cybercrime-Spezialist. Das ist der Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Den findet man auf eben, wie gesagt, auf LinkedIn oder auf Facebook. Der postet ständig Artikel exakt zu diesem Thema. Das zu lesen, das macht schon mal aufmerksam. Man kommt dann schon mal drauf, worauf muss ich denn schauen. Aber ich bin mir ganz sicher, habe noch nicht nachgeschaut, aber ich gehe davon aus, dass es auf den Seiten von unseren Ministerien auch Informationen bzw. Stellen gibt, wo man sich informieren kann.
Es gibt eine ganz neue Initiative, habe ich vor kurzem gesehen, zum Thema Safer Internet auch.
Ja, und das ist extrem wichtig, weil so schnell kannst du gar nicht schauen, hast du da irgendetwas an der Backe, ja, oder irgendjemanden, der dich segiert. Es ist so, ich habe eine Kundin, war bei mir mit ihrem Mann, die haben innerhalb einer Woche 400 wirklich bösartige Nachrichten über WhatsApp gekriegt. Anonym. Das ist nicht lustig, wenn du bombardiert wirst. Dann haben sie WhatsApp abgeschalten, dann ging es über SMS weiter. War nicht leicht verfolgbar, aber wir haben es dann an unseren Cyberspezialisten, weil wir arbeiten ja mit einem zusammengegeben, der konnte in kurzer Zeit rausfinden, wo das herkommt. Also man kann schon was tun.
Ja, es ist ja die Gefahr, früher hat man Dinge gemacht und es war nicht über ein Handy, wo auch mitgefilmt worden ist und dass dann Sachen mitgefilmt werden, die vielleicht in die Privatsphäre fallen, Sex zum Beispiel, ja, und dann wird man damit, sagen wir mal, erpresst, ja, das passiert ja auch.
Ganz schlimm und da ist schon oft ein Suizid drauf, auf solche Dinge gefolgt. Speziell, da gibt es einige Fälle, wo junge Mädchen sich eingelassen haben im Internet auf Chats, gedacht haben, sie chatten mit einem 15-Jährigen, hatten aber in Wirklichkeit einen 55-jährigen Pädophilen dort sitzen, der sie irgendwann überzeugt hat, das T-Shirt auszuziehen, den BH runterzunehmen, um vielleicht sich auch selber zu berühren und dann kommt sowas ins Netz oder kommt auf bestimmte Seiten. Oder es wird dann eingesetzt, um Geld zu erpressen. Ne? Das ist wirklich vorsichtigst, damit umzugehen.
Da kann man nicht genug drauf achten, glaube ich, bei dem Thema.
Nein, bei sich selber nicht. Man muss ja selber aufpassen. Ich sage immer, denken vor Klicken im Netz. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Finger immer zurückhalten. Man klickt sehr schnell wo drauf und plötzlich hat man dann schon das Konto gehackt oder es passiert sonst irgendetwas. Ja, also wirklich vorsichtig sein.
Hast du noch irgendwas, was du zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz oder Cyber mitgeben möchtest?
Zum Mobbing am Arbeitsplatz wehr dich dir an die Verteidigungslinie. Mach dich stark. Ja? Lass nicht die anderen die Starken sein, sondern mach dich selber stark. Kümmer dich um das Thema. Lass es nicht schleifen. Geh es aktiv an. Geh aktiv in die Hand. Beim Thema Cybercrime, da gibt es noch einen Bereich, den ich ansprechen wollte, den ich für wichtig halte, weil wir damit auch immer wieder beschäftigt sind. Es gibt auf Facebook, auf LinkedIn oder auf Instagram gibt es die sogenannten Romance-Scammer. Das sind Menschen, die darauf geschult sind, andere Menschen einzuwickeln, nämlich auch fast nach der 5T-Methode, die wir im Vorpodcast besprochen haben. Turteln mit Lovebombing, die suchen sich gezielt Leute raus, wo sie meinen, die könnten ein bisschen eine Romanze gebrauchen, wickeln die dann ein und zocken denen im Endeffekt viel Geld ab. Vor kurzem sind wieder 30.000 Euro in ein anderes Land gegangen und davor möchte ich die Menschen warnen. Es sind Frauen oder Männer, meistens sind es geklaute Profile, es sind irgendwelche Fotos und da steht raus, er ist ein Ingenieur auf einer Ölplattform oder er ist ein Marineoffizier aus den USA. Nur diese Profile sind Fake-Profile. Meistens ist es so, dass hier Menschen dazu benutzt werden, die kein Geld haben. Also in dem Fall gibt es zum Beispiel auch viele Nigerianer, die da irgendwo in der Wüste oder in der Pampa liegen und da Zelten ausgestattet mit Computern, die hier den Job haben, Menschen einzuwickeln und sie so weit zu bringen, ihnen Geld zu schicken. Und davor möchte ich warnen. Und der Romance-Scamming findet man da einiges im Netz und wird fast jede Frau schon erlebt haben, wenn sie auf die Nachrichten anfragen geht, dass sie sowas sieht wie I crossed your profile and I saw your beautiful smile und von diesem Moment habe ich mich so verliebt und ich wusste, du bist die einzige Richtige. Das kostet Geld, das kann unter Umständen ganz viel Geld kosten. Also bei solchen Dingen bitte auch noch Vorsicht.
Und da wird natürlich ein Bedürfnis ausgenutzt, nämlich, dass vielleicht jemand, der schon länger keine Beziehung hat oder sich dringend eine wünscht, da getäuscht wird.
Ja, und das sind extrem psychologisch geschult, ja. Ich bin wirklich fasziniert, weil ich habe eine Zeit lang mal hin und her geschrieben, weil ich wissen wollte, was da passiert und habe mir das mit meinem Team angeschaut. Die wissen ganz genau, was sie für welche Situationen antworten. Wir antworten ja nur in Blocksätzen, die sind ja weitgehend vorgegeben. Aber so extrem gut gemacht, dass es mich nicht wundert, dass da Menschen drauf einfallen.
Ich glaube, viele, die da drauf reinfallen, schämen sich ja erst einmal und gehen ja auch nicht zur Polizei, oder wie ist das?
Das ist der Punkt, ja. Also die meisten machen keine polizeiliche Meldung, machen keine Anzeige, das Geld ist dann letztendlich weg. Aber in einigen Fällen ist es der Polizei ja schon gelungen oder auch Detektiven gelungen, hier Geld wieder zurückzuholen.
Also der Appell ist, sich nicht zu schämen, es kann passieren und auch wirklich Hilfe zu suchen.
Ja, kann man jeden erwischen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt.
Vielen Dank, liebe Patricia. Ich habe heute wieder viel von dir gelernt.
Böse ist immer überall, sagte jemand. Ich glaube, die ERV war es, oder?
Ja, definitiv. Vielen Dank auch für den Ohrwurm.
Gerne.
War wie immer eine Freude, mit dir zu plaudern.
Vielen, vielen Dank an dich.
Was ich mir heute mitnehme, ist, dass Mobbing oft strukturelle Ursachen hat. Das macht die Sache natürlich nicht besser, aber das zu erkennen kann Opfern helfen bei der Bewältigung. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen.